SWR aktuell Kontext.
Wenn Politikerinnen und Politiker sprechen, benutzen sie bestimmte Begriffe immer und immer wieder. Seit einigen Jahren hören wir in Deutschland zum Beispiel das folgende Wort ganz häufig:
Unsere Resilienz zu stärken.
Stichwort Resilienz, also Widerstands- oder Widerstandsfähigkeit.
Gesundheit und Resilienz.
Wir brauchen effiziente und resiliente staatliche Strukturen.
Und einen solchen Resilienzbonus.
Wo es darum geht, dass wir uns resilienter machen.
Resilienz und Autonomie.
Wenn so viele unterschiedliche Politiker über Parteigrenzen hinweg dasselbe Wort verwenden, dann muss das einen Grund haben. Was Resilienz wirklich heißt, warum die Politik den Begriff so stark nutzt und in welchen Bereichen wir resilienter werden müssen, darum geht's jetzt in SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Andreas Fischer. Wir fangen mal ganz vorne an mit dem Wort an sich. Es kommt aus der Wissenschaft. Was Resilienz ursprünglich bedeutet und wie sich der Begriff entwickelt hat, erklärt Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Resilienz gehört zu den lateinischen Begriffen, die die weite Reise in unsere Alltagssprache geschafft haben. Das liegt daran, dass Resilienz eine ziemlich gesuchte Fähigkeit beschreibt. Das lateinische Verb resiliere heißt wörtlich zurückspringen oder abprallen und wurde vor allem in der lateinischen Lyrik verwandt. Später nutzte die Materialwissenschaft den Begriff Resilienz, um die Fähigkeit eines Werkstoffes zu beschreiben, der sich durch Außeneinwirkung verformen lässt und danach wieder in die ursprüngliche Form zurückfedern kann, und zwar ohne dauerhaft Schaden zu nehmen. Das klassische Beispiel dafür ist das Gummiband. Man kann es extrem dehnen, aber sobald man loslässt, springt es in seinen Ausgangszustand zurück. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Begriff Resilienz in der psychologischen Forschung verwendet. In einer berühmten Langzeitstudie auf der Insel Kauai beobachtete die Psychologin Emmy Werner vernachlässigte Kinder über 40 Jahre hinweg. Und sie stellte fest, dass ein Drittel der Kinder, die unter extrem schwierigen Bedingungen aufwuchsen, sich dennoch zu gesunden, erfolgreichen Erwachsenen entwickelten. Sie nannte diese Kinder resilient, im Sinne von widerstandsfähig. In den 70ern wurde der Begriff dann auf die Ökologie und Ökonomie angewandt. Hier beschreibt Resilienz die Fähigkeit, Störungen zu absorbieren, ohne die Grundstruktur oder die Grundfunktion zu verlieren.
Resilienz ist also mittlerweile ein Begriff, den man in ganz unterschiedlichen Kontexten verwenden kann. Durch die vielen Krisen in den vergangenen Jahren haben Politiker das Wort immer mehr aufgegriffen. Wir haben es am Anfang schon gehört, es ist ein richtiger Modebegriff geworden. Warum? Darüber hat mein Kollege Andreas Böhnisch mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth gesprochen.
Oliver, was meinen Bundespolitiker, wenn sie Resilienz sagen?
In der Regel nicht das, was mit dem Wort im Alltag einhergeht oder in der Psychologie, also die persönliche Widerstandskraft. Der Kontext in der Politik ist dann meistens etwas technischer. Resilienz bedeutet da vor allem, der Staat muss krisenfest sein und sich Situationen anpassen können. Also er muss, ich sag mal, Schocks aushalten in verschiedener Art und Weise und sich schnell wieder erholen können. Zum Beispiel beim Thema Energieversorgung. Wenn es da um Resilienz geht, dann ist meistens gemeint, unabhängig sein von einzelnen Lieferanten, eine stabile Versorgung haben. In der Wirtschaft müssen Lieferketten resilient sein, also nicht zusammenbrechen in einer Krise. Und auch eine Gesellschaft sollte aus Sicht der Politik resilient sein, also mit krisenhaften Situationen umgehen können, ohne dass die Gesellschaft quasi kippt, dass das System politisch ins Wanken gerät und auch sozial nicht mehr funktioniert.
Anstatt von resilient könnte man ja auch einfach das Wort krisenfest benutzen, das haben Sie ja auch gerade gemacht. Wird das bewusst von Politikern vermieden, weil eben keiner Krise sagen will?
Naja, das Wort Resilienz ist ja recht technisch und ich denke, dass es Politiker auch bewusst wählen. Denn wenn davon die Rede ist, die Resilienz zu stärken, dann klingt das erstmal positiv und bleibt auch bewusst ein bisschen unscharf, etwas vage. Denn dahinter können ja auch verschiedene Schritte stecken, die man dann nicht so genau ausführen muss. Und der Begriff wird auch international verwendet, auf europäischer Ebene oder im NATO-Kontext. Da greifen ihn deutsche Politiker gerne auf, denke ich, und nutzen die dann auch bei uns, um einfach international zu klingen und vielleicht ein bisschen kompatibler. Wobei, wenn wir genau hinschauen, krisenfest und resilient ist nicht exakt das Gleiche. Krisenfest sagt, das System hält durch, ist stabil und resilient meint darüber hinaus, das System kann sich anpassen und wird vielleicht sogar gestärkt durch eine Krise und geht aus ihr gefestigt hervor.
Nun betonen Mitglieder der Regierungsparteien immer wieder, dass sie Deutschland resilienter machen wollen. Das haben Sie eben auch schon angedeutet. in der Sicherheitspolitik, gegen Wirtschafts- und Finanzkrisen, zum Schutz vor Extremismus jedweder Art, um mal drei Beispiele zu nennen. Wie weit sind wir denn da so insgesamt mit der Resilienz?
Also ein wichtiger Punkt ist da die kritische Infrastruktur. Die Bundesregierung hat das Kritis-Dach-Gesetz beschlossen. Da geht es darum, dass die Energieinfrastruktur, das Gesundheitssystem, aber auch Verkehrswege besser geschützt sind vor Sabotage, vor Hackerangriffen, vor Katastrophenfällen jeglicher Art. Da ist also konkret etwas passiert. Ebenfalls im Bereich Katastrophenschutz, nämlich da bei den Warnsystemen. Cell Broadcast ist ausgebaut worden, also die automatischen Warnmeldungen über Smartphones. Das alte Sirenensystem, das wir ja auch in Deutschland haben, was in den 90ern Stück für Stück abgebaut wurde, wird wieder reaktiviert, wieder aufgebaut. Bei anderen Projekten hakt es hier und da, beim Schutz von Lieferketten zum Beispiel, da geht es nicht so schnell voran wie gewünscht. Und da sind oft auch die Zuständigkeiten schuld. Was darf der Bund entscheiden, was dürfen die Länder? Der Klassiker, der Föderalismus, also unterm Strich, Deutschland ist an einigen Stellen schon gut aufgestellt, was die Resilienz angeht, aber es gibt dann doch noch einiges zu tun.
Einschätzungen waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. Und gerade weil es noch einiges zu tun gibt, werden wir den Begriff Resilienz wohl auch in den kommenden Jahren immer wieder hören. Dabei muss es nicht immer um die großen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gehen. Wir haben vorhin schon gehört, Resilienz ist ein psychologischer Begriff, den sich Politik und Wirtschaft zu eigen gemacht haben. Wir können ihn natürlich auch auf uns selbst beziehen. Aber wie widerstandsfähig sind wir persönlich, wenn um uns rum eine Krise auf die nächste folgt? Das hat SWR aktuell Moderator Andreas Bönisch Professor Klaus Lieb gefragt. Er ist Psychiater und leitet das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.
Wer in einem Bewerbungsgespräch was zum Umgang mit Krisen und Extremsituationen in einem Unternehmen sagen soll, der wird selbstbewusst erklären, das kriege ich auf jeden Fall hin. Sind wir so resilient, wie wir vorgeben zu sein?
Ja, ich würde sagen, das ist schon eine Eigenschaft, die die Menschen erstmal primär haben. Ich glaube, wir Menschen wären nie so weit gekommen, wenn wir nicht auch die Fähigkeit hätten, mit schwierigen Situationen bis hin zu Krisen gut umgehen zu können. Und das haben wir auch in vielen Studien gesehen, ja, dass gut 2/3 der Menschen in der Lage sind, auch unter wirklich herausfordernden Stress- und Krisensituationen ihre psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Trotzdem ist ja für viele von uns das Glas immer halb leer. Negativismus steht hoch im Kurs. Woran liegt das denn?
Ja, das liegt darin, dass vieles natürlich, was Resilienz anbelangt, natürlich auch mit Bewertungsprozessen zu tun hat. Das heißt, Stresssituationen, Krisen hängen nicht nur von der Situation ab, sondern auch davon, wie ich sie bewerte.
Was heißt das, wie ich sie bewerte?
Naja, Menschen, die in der Lage sind, in Krisensituationen auch eine Herausforderung zu sehen, etwas Positives zu sehen, auch darin sehen, dass sie vielleicht eine Chance haben, daran zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, also flexibel sind im Denken, die sind auch resilienter.
Resilienz bedeutet, Krisen und Stress gelassen zu bewältigen, sich anzupassen und gestärkt daraus hervorzugehen. Wie kann das gelingen?
Das ist eine Fähigkeit, die die Menschen haben, aber man kann sie auch trainieren. Wir sind also in der Forschung zu der Erkenntnis gekommen, dass eben Resilienz jetzt nichts Angeborenes ist, sondern eben etwas Dynamisches. Das kann sich über die Lebensspanne verändern. Also man kann die Resilienz haben, man kann sie verlieren, man kann sie aber auch wieder gewinnen. Und es gibt viele Faktoren, die man stärken kann, um sich resilienter zu machen.
Sie sagen, man kann Faktoren stärken, um resilienter zu werden, Resilienz ein Stück weit sich antrainieren. Was muss ich denn im Alltag konkret an meinem Verhalten verändern, um resilienter zu werden?
Ich denke, ganz grundsätzlich sind das so Dinge wichtig, eine gute Ernährung zu haben, für einen guten Schlaf zu sorgen, auch zum Beispiel weniger Alkohol zu trinken. Das sind grundsätzliche Dinge, die uns psychisch stabiler machen können. Und die anderen Faktoren sind soziale Faktoren. Also ein ganz starker Resilienzfaktor ist, auf soziale Netzwerke zurückgreifen zu können. Man kann sagen, in guten Zeiten sich vorbereiten und für Freundschaften sorgen, diese pflegen, um dann in der Krise vorbereitet zu sein, ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. Psychologische Dinge sind, flexibel zu sein im Denken, auch etwas Positives zu sehen und sich auch zurückzuerinnern, was man vielleicht früher schon mal in Krisensituationen gemacht hat, wie man die bewältigt hat. Auch das kann man sich stark machen und sich darauf vorbereiten.
Ich habe schon gesagt, für viele Menschen ist das Glas meistens halb leer und nicht halb voll. Nun waren die Zeiten vor 30, 40, 50 Jahren auch nicht immer rosig. Was können wir vielleicht von unseren Eltern oder Großeltern lernen, mit Krisen umzugehen, sie zu meistern, als Resilienz noch kein Modewort war?
Man hat früher sicher mehr die Zähne zusammengebissen, man hat sehr wenig über Gefühle geredet. Das waren keine Themen, die angesprochen wurden. Das ist sicher auch nicht das absolut Empfehlenswerte. Ich denke, wir sollten so einen Mittelweg eingehen. Ja, wir haben jetzt hier auch eine zu starke Selbstbeobachtung und zu starke Selbstfokussierung. Und ich glaube, wir sollten einfach einen Blick nach vorne wenden und auch ein bisschen mehr auf die Ziele, auf das, was in der Zukunft ist. Und nämlich diese Orientierung in die Zukunft. Ich möchte was erreichen. Ich möchte das schaffen. Ich möchte da meine Energie draufsetzen. Das macht uns eben auch stark. Und zu viel Selbstbeschäftigung kann eben auch schädlich sein.
Wenn wir uns Ziele für die Zukunft setzen, macht uns das resilienter in der Gegenwart, sagt der Psychiater Klaus Lieb. Er leitet das Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Kaum wo in Deutschland ist Resilienz in den vergangenen Jahren so gefordert gewesen wie im Ahrtal. Seit gut 5 Jahren müssen die Menschen dort beweisen, wie widerstandsfähig sie sind. Denn die Infrastruktur war es nicht, als in einer Nacht im Juli 2021 die Flut kam. Und auch der Katastrophenschutz hatte damals versagt. Cornelia Weigand war am Tag der Katastrophe Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr und ist heute Landrätin des Kreises Ahrweiler. Mein Kollege Stefan Eich hat mit ihr gesprochen.
Frau Weigand, Sie mussten im Juli 2021 von jetzt auf gleich auf Krisenmanagerin umschalten. Wie fühlt sich eigentlich Resilienz an, wenn man sie braucht?
In dem Moment kann man wahrscheinlich dankbar sein, wenn man sie plus minus hat, weil das ist einfach reagieren in der Situation und das hoffentlich mit ein wenig Kraft und Durchhaltevermögen und vielleicht auch mit ein paar geübten Prozessen und ein paar Materialien und ein paar Köpfen hintendran, um vorbereitet zu sein auf so eine Situation. Aber wie man in der Situation reagiert, ich glaube, das ist gefühlt dann das Normal. Da geht es ums Funktionieren und je besser man da umschalten kann und im besten Sinne funktionieren kann, desto besser.
Sie mussten die Lage überhaupt erstmal überblicken und dann entscheiden, was zu tun ist. Sie haben damals natürlich sehr betroffen gewirkt, aber gleichzeitig zumindest öffentlich auch extrem krisenfest. Haben Sie vorher auch nur geahnt, wie resilient Sie sein können?
Ich glaube, für eine solche Situation auf jeden Fall nein. Jeder Mensch hat seine private Genese und wenn man dort Schicksalsschläge überwinden muss, dann kann einen das vielleicht auch mit Kraft für Sondersituationen versehen. Aber in dem Maße habe ich das auch vorher nicht erahnen können.
Waren Sie manchmal überrascht, wie das jetzt funktioniert bei Ihnen, wie Sie funktionieren, oder war für solche Gedanken überhaupt kein Platz?
Für mich selber, ich hatte da irgendwie keine Idee, das auch zu reflektieren. Es ging schlussendlich darum, möglichst, soweit das überhaupt ging, in so einer extremen Situation mit einem halbwegs kühlen Kopf analytisch an das Thema ranzugehen und auch eine Chance zu bieten, vielleicht auch ein ganz klein bisschen ein Stabilitätsanker in der Brandung für die anderen zu sein. Da arbeiten dann ganz viele zusammen und da braucht es dann auch die Möglichkeit, immer wieder ein bisschen Boden unter die Füße zu bekommen in so einer Arbeit, wo man eigentlich auch im übertragenen Sinne nur schwimmen kann, weil das jegliche Dimension übersteigt. Was wir wussten ganz am Anfang ist, dass wir das Gefühl hatten, es hat auch aufgrund der zusammengebrochenen Kommunikation niemand wahrgenommen, was bei uns passiert ist. Und mir ging es auch darum, ganz schnell eine gewisse Öffentlichkeit zu bekommen, damit wir einfach Hilfe bekommen. Sowohl Hilfe direkt, was medizinische, was Rettungsversorgung angeht, aber was natürlich auch das nächste Essen, Trinken und all das angeht. Und dafür musste ganz schnell was passieren. Und das ging eben nur über Öffentlichkeit. Menschen kennen, wenn es geht, gut vorbereitet sein und dann ad hoc auch untereinander helfen und unterstützen. Das ist etwas, was ein Teil der Resilienz ist und das können wir Menschen. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis und Botschaft. In extremen Situationen helfen wir uns.
Machen wir den Zeitsprung in die Gegenwart. Wie viel technische Resilienz, wie viel Krisen- und Katastrophenfestigkeit haben Sie und die anderen vielen Menschen im Ahrtal beim Wiederaufbau mit eingebaut?
Einen hundertprozentigen Schutz wird es nie geben. Das ist ein Teil der Botschaft, der, glaube ich, auch dazugehört. Wir leben in dem Tal. Unser vorrangiges Ziel auf allen Ebenen ist es, Menschenleben zu retten und natürlich Sekundärziel auch das, was aufgebaut wird, dass das nochmal widerstandsfähiger ist. wenn ich schon alleine schaue in den Bereich des Katastrophenschutzes. Wir haben die Stäbe, die man da braucht, sowohl Fachtermini operativ-taktisch als auch administratorisch-organisatorisch, also der Teil Blaulichtfamilie und der Teil auch hinten dran Verwaltung. Die sind nochmal entsprechend aufgestellt, erweitert, betreiben sehr viel Informationsarbeit für die Bevölkerung, damit eben auch die Menschen im positiven Sinne daran denken, dass sie auch auf Situationen vorbereitet sind. Und wir sehen auch, wir hatten ja schon kleine Unwetterlagen, zum Glück im Vergleich zu dem gar nichts, aber schon Lagen, die uns den Pulsschlag hochgetrieben haben, dass diese Strukturen auch Wirkung zeigen. Das ist etwas sehr Schönes. Was uns auch wichtig ist, ist, dass wir anders aufbauen. Das zeigt sich in den einzelnen Gebäuden, die dann oft einen Objektschutz nochmal haben, die aufgeständert aufgebaut worden sind, die druckdichte Fenster haben. Und auf der Kreisebene, technisch heißt das die Gewässerwiederherstellung. Das klingt irgendwie ganz banal. Das bedeutet aber, dass wir mit der größten Wasserbaumaßnahme Deutschlands 100 Flusskilometer überplanen, um wirklich nachhaltig auch das Gewässer besser auf solche Wassermassen vorzubereiten, dass der Fluss viel mehr Platz hat, dass nicht nur die Pegelhöhen gebremst werden, sondern auch die Fließgeschwindigkeit und dass man auch nochmal guckt innerhalb der Ortschaften, dass man auch den Abfluss von Wasser so lenkt, dass der möglichst eben weniger Zerstörung hat, weniger Häuser in den Straßen erreicht. Und wir wissen, wir können, wenn wir das denn bauen dürfen, da geht es nicht nur um rechtliche Vorgaben, sondern auch um viel Geld, auch Ereignisse, Wassermassen von 21 zurückhalten. Und dass das überhaupt möglich ist, ist ein sehr schönes Zeichen für uns, aber wir kämpfen jetzt, dass wir das umsetzen dürfen.
Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler, wo Resilienz nach der Flutkatastrophe kein abstrakter Begriff mehr ist. Und das war SWR aktuell Kontext zu den verschiedenen Aspekten von Resilienz. Mein Name ist Andreas Fischer. Vielen Dank fürs Zuhören.